Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Im Juni lässt sich zumindest ein Wetterphänomen mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen. Es kommt vermehrt zu Regenbögen.
Juni ist Pride Month und vielerorts wird die Regenbogenfahne als Symbol der queeren Community gehisst. Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die bunte Welt der Serien. Passend zum Pride Month geht es bei uns heute um Queerness in Serien.
Und auch heute haben wir wieder jemanden zu Gast bei uns im Studio. Sie kennt sich mit der Thematik aus wie keine andere. Sie haben Film- und Medienwissenschaftlerin Andrea Breit zu Gast. Hallo, liebe Andrea.
Hallo, liebe Doris. Hallo, lieber Michael. Happy Pride Month erstmal und herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast und Happy Pride Month auch. Queerness in Serien, da gibt es ja viele Beispiele dafür, aber nicht immer kommt das so gut an. Als aktuelles Beispiel habe ich die Science-Fiction-Serie Doctor Who mitgenommen. Da hat die aktuelle Staffel mit vergleichsweise schlechten Quoten zu kämpfen. Kein Wunder, sagen Kritiker, schuld daran sei eine Überdosis an Wokeness. Der Doctor Who ist diesmal schwarz und queer, gespielt wird er von Nshuti Gatwa, den wir schon aus Sex Education kennen. Es ist nicht das erste Mal, dass Figuren oder Storylines, die auf Diversität zielen, Kritik nach sich ziehen. Was ist denn da der Grund dafür? Ist das eine kleine Gruppe, die irgendwie ein Problem hat, sich da ein bisschen anzupassen? Oder gibt es irgendwie wirklich auch so etwas wie eine Überdosis, unter Anführungszeichen, die nicht zu Toleranz führt, sondern irgendwie eine Reaktanz beim Publikum hervorruft?
Also was es immer gibt, ist eine Überdosis Homophobie und Rassismus in unserer Gesellschaft. Und im Zweifelsfall ist das immer verantwortlich für alles Mögliche. Gerade was den Gebrauch des Begriffs der Wokeness oder wenn etwas zu woke ist, das hört man ja oft. Mhm. Ne? Das ist für dich ganz fatal, wenn hier der Rassismus in ein irgendwie modern klingendes Vokabel verpackt wird und adjektivisch verwendet wird, was komplett im Gegensatz eigentlich auch zur Erfindung dieses Begriffs ja stand. Ja. Also ich habe keine Ahnung, woran es liegt, wenn diese Serie nicht den gehofften Erfolg erzielte, aber dass etwas zu woke oder zu queer ist, also mir ist es persönlich noch nicht untergekommen.
Mir kommt ja vor, dass die Begriffe woke und queer gleichbedeutend verwendet werden. Liebe Andrea, was würdest du sagen, worin unterscheiden sich diese Begriffe?
Na, ich glaube, was ähnlich ist, ist wirklich das Ressentiment dagegen. Also in einem Fall, also im Fall von Woke, es kommt ja aus der Popkultur, aus der Popmusik eigentlich, wo Erykah Badu das verwendet hat, Let's Stay Woke, ja, also lasst uns wachsam sein gegen den Rassismus in den USA und wo das mittlerweile einfach zu so einem fast wie Schimpfwort oder so einer Abwertung gegen Menschen verwendet wird, die sich für Antirassismus einsetzen. Und ebenso ist das natürlich auch bei Queer, ne? Weil Queer ist ja auch eine, muss man eigentlich sagen, eine Intervention gegen Identitätspolitik, die ist Ende der 90er avanciert oder Ende der 80er eigentlich sogar mit Judith Butler, Queer Theory, also wo es darum geht, etwas zu queeren, also wo eigentlich eine Verwendung als ein Verb ganz wichtig war. Und dieses Adjektivische, diese Zuschreibung, das kriegt dann quasi ein Eigenleben, da kann man jetzt ganz lange drüber sprechen, aber ich weiß eigentlich, man weiß oft überhaupt nicht, was damit gemeint ist eigentlich, wenn jemand sagt, das ist queer oder auch ich bin queer oder so. Ne? Also vielleicht kann ich dazu aber doch noch ausführen, dass mir dieser Begriff natürlich schon sehr viel bedeutet, weil wir gerade auch die Geschichte des queeren österreichischen Kinos oder der Medien beforschen in einem Projekt, das Queer Cinema Austria heißt. Und was wir hier aber nicht suchen, sind sogenannte queere Filme oder queere Medien, sondern wir beforschen Schaustrategien von LGBTIQ-identifizierten Personen. Und diese Schaustrategien sind es, die Medien queer machen.
Was sind Schaustrategien?
Schaustrategien ist das, wie wir das anschauen, was wir im Kino sehen, was wir im Fernsehen sehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Weisen, wie wir uns zu dem, was wir sehen, ins Verhältnis setzen können. da können wir uns einerseits identifizieren, das ist vielleicht eine der klassischsten Schaustrategien. Wir können uns abwenden, wir können uns fremdschämen, ja, weil wir was sehen, was zwar uns darstellen soll, aber in einer Weise es darstellt, was uns cringen lässt. Cringing ist auch eine Schaustrategie. Ja? Da gibt es ganz viele. Oder zum Beispiel aneignen, appropriieren. Ja? Da werden wir heute auch noch sicher viel drüber sprechen. Also wenn wir uns etwas aneignen, was überhaupt nicht für uns gedacht war.
Und bei diesem Forschungsprojekt, du sagst, seit wann läuft das jetzt schon?
Das läuft seit einem Jahr und wir wollen wirklich die österreichische Filmgeschichte seit 1906, also da gab es die erste Filmfirma in Österreich, Saturnfilm, eine Pornofilmfirma, und seit dem Punkt wollen wir uns sozusagen alles anschauen und abklopfen an das, was es hergibt an queerer Filmgeschichtsschreibung.
Also Film und auch Bewegtbild.
Genau, generell. Jedwedes Bewegtbild, also auch Fernsehmomente, aber auch Arbeiten, die auf Kunstuniversitäten entstanden sind, in Ausstellungskontexten.
Was unser Thema ist, ist Serien und Streaming. Wir können vielleicht noch darauf zurückkommen, weil ich finde es spannend, jetzt gerade was eben halt in Österreich im Fernsehen oder im Streaming passiert ist zum Thema Queerness. Bleiben wir mal vorweg bei den aktuellen Serien, um die es uns so vordringlich geht. Wie lässt sich die queere Repräsentanz in Serien aktuell beschreiben?
Naja, also in den letzten Jahren, und es ist, glaube ich, nicht so einfach, da eine Bestimmung vorzunehmen, seit wann das ist, aber es ist definitiv eine Diversifizierung hat stattgefunden. Ne? Also wenn wir uns das vor Augen halten, was wir da zu sehen kriegen, dann sind das einerseits Serien, die Teenager und Coming of Age sehr stark zentrieren, aber auch sozusagen, und zwar auch aus unterschiedlichen Kontexten. Also ich denke da an Euphoria einerseits, Heartstopper andererseits. Aber wir sehen auch sozusagen Sachen wie Hacks oder The White Lotus. Also wo wir ganz starke auch lesbische oder queere Protagonistinnen haben, die in einem, sage ich einmal, queer normal präsentiert werden. Also wo es nicht darum geht, dass Homosexualität das Problem ist. Aber wir haben dann auch Serien, wo ganze Staffeln mit einer sozusagen, mit einer Seitennarration, ich denke an Ted Lasso zum Beispiel, ja, mit einem auch überraschenden lesbischen Paar irgendwie aufwarten, das schon comedymäßig präsentiert wird, wie es die Serie ja verlangt, aber was auch ganz anders ist wieder, ja. Also wir haben eine Diversität und das ist sicher das, was prägend ist in der Gegenwart.
Du hast jetzt schon viele Beispiele genannt. Sind das alles Positivbeispiele aus deiner Warte? Wo gelingt denn die Darstellung queerer Figuren oder Themen gut aktuell?
Ja, das ist natürlich eine fiese Frage. Fies insofern, weil man die ja eigentlich nur so subjektiv beantworten kann. Also ich weiß nicht, das ist auch ein Thema natürlich, nämlich das Thema nach der positiven Repräsentation, dass wir auch so ein bisschen ad acta gelegt haben eigentlich, ne? Weil da kann man nicht gewinnen. Was ist das? Was ist sozusagen ein positiver Lebensentwurf, ein positiv queerer Lebensentwurf? Sind das die verheirateten Schwulen aus Modern Family oder ist das sozusagen der wahnsinnig coole Superstar aus Euphoria? Also dieses Bedürfnis nach positiver Repräsentation ist, glaube ich, schwierig.
Wir können ja sehr gerne auf einer subjektiven Ebene bleiben. Für mich positiv sind alle Darstellungen, die jetzt so, ich würde sagen, nebenbei passieren, wo das jetzt nicht so ein Label ist, das einer Figur aufgedrückt wird, eben weil, mir kommt manchmal vor, gerade bei Netflix-Produktionen, dass das echt so eine Checkbox ist, so, ah ja, wir brauchen noch irgendwie die queere Person und das wird dann, fühlt sich oft für mich nicht so authentisch an. Hingegen, also es ist jetzt keine Serie, aber bei Glass Onion, diesem Krimifilm mit Daniel Craig, wo nur ganz kurz irgendwie so nebenbei eigentlich irgendwie gezeigt wird, dass er mit Hugh Grant verheiratet ist. Und das ist einfach so, wird halt eingeführt und das was ganz normal ist ja auch kein gutes Wort, aber irgendwie wird nicht als Label verwendet. Das finde ich eine gute Repräsentanz.
Ja, das stimmt sicher. Das ist, ich meine, es gibt mittlerweile so viel, dass es auch viel, viel Verschiedenes gut gibt. Ja? Also eine Repräsentation oder eine Erzählung, die mir schon wahnsinnig gut gefällt, ist die aus Heartstopper, weil wir hier extrem sympathische und realistisch dargestellte Charaktere auch haben, weil wir das Thema Klasse haben, weil wir das Thema Neurodiversität und Trans haben und alles in einer ziemlich gut verpackten und verwobenen Erzählung. Und andererseits haben wir aber auch Hacks mit einer super lustigen lesbischen oder bisexuellen Hauptfigur, wo auch die Chemie super stimmt, ja. Also wo sozusagen auch viel Bitchiness und Bösartigkeit dabei ist und wo auch die ältere Protagonistin etwas zeigt, an dem so eine Perspektive auf diese jungen Queeren, die auch wahnsinnig lustig ist, anzuschauen und einzunehmen ist.
Du hast jetzt gesagt, Hardstopper und realistisch. Das fand ich interessant, weil für mich ist es irgendwie so unrealistisch, aber es stört mich gar nicht, weil unrealistisch in dem Sinne, weil da gibt es ja kein Drama. Das ist so für mich das wirklich Wohlfühlformat schlechthin. Es irgendwie, alles geht immer gut aus. Es ist irgendwie auch wenig Homophobie da in diesem Kontext der Schule. Und es stört mich nicht, weil ich finde, es ist irgendwie vielleicht auch so, man kann irgendwie als ältere queere Person irgendwie diese Jugenderfahrungen mitmachen, die heterosexuelle Jugendliche haben. Mhm. Und darum stört mich das Unrealistische gar nicht so wie gern bei Schitt's Creek zum Beispiel. Das wurde ja auch dezidiert irgendwie eine homophobiefreie Welt erfunden. Aber das wollte ich nur dazu sagen, weil du meintest realistisch.
Ja, realistisch ist sowieso auch immer ein falsches Wort. Also ich nehme es zurück. Aber was,
so war es nicht gemeint.
Nein, doch, du hast recht. Aber was wir haben, ist sowas wie ein close but not deep. Ja, das ist ein Begriff, der von Heather Love geprägt wurde. Und das bezeichnet sowas wie so ein neues Cool von, also cool, new cool von queeren Serien oder auch queeren Filmemacherinnen und Hardstopper, würde ich da dazu zählen, eben dieses ohne Drama. Ne? Also ich meine totales Drama, aber wie gehen die Leute durch, eben ohne Drama? Und wir sehen das auch im zeitgenössischen österreichischen Filmschaffen zum Beispiel. Marie-Louise Lehner, die auch den Teddy-Publikumspreis in Berlin abgeräumt hat mit ihrem Spielfilmdebüt, würde ich auch dazu zählen. Ja? New Cool. Also junge Leute, die durch diese Coming-of-Age-Dramen gehen, die aber nicht komplett auseinanderfallen und auch bedroht werden oder die sozusagen auch eine Stärke haben, um mit diesen Krisen umzugehen. Und das ist das, was jetzt interessant ist oder das ist das, was gezeigt werden soll.
Zielt es New Cool eigentlich immer auf Identifikation ab, wenn man schon eben von den Schaustrategien spricht?
Gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil dieses New Cool oder dieses Close but not deep ist ja eigentlich ein Gegenentwurf zum Identifizieren. Identifizieren heißt ja auch ein Stück weit sich verlieren in einer größer idealisiert dargestellten Figur auf der Leinwand, im Fernsehschirm. Mhm. Und dieses New Cool ist eigentlich so eine Distanznahme und schon ein emphatisches Zuschauen, also das würde ich definitiv sagen, es ist affektiv, aber es ist nicht sozusagen dieses Identifizieren im Sinne von sich da verlieren, in dem Aufgehen oder auch seine Projektionsfläche finden.
Okay.
Hardstopper ist da wirklich ein super Beispiel, weil wir da mit diesen Comic-Elementen ja auch immer dieses Zeichen haben, hallo, ich bin eine mediale Repräsentation, ja. Also wenn da diese gezeichneten Herzen und so weiter kommen.
Also ja auch eine Comic-Verfilmung.
Genau.
Doris, was sind denn für dich gut dargestellte queere Inhalte in Serien?
Naja, die kommt auch immer wieder vor. Gentleman Jack, ich liebe Gentleman Jack. Das ist eine Serie, die, das sage ich auch immer wieder, die lässt mein Herz hüpfen. Wenn man traurig ist, dann soll man sich sie anschauen. Schon alleine dieser Rhythmus, bei dem man mit muss, das ist die Ann Lister, die eben im 19. Jahrhundert auf Eroberungsfeldzug ist, um es mal so zu formulieren. Die zweite Serie, die ich wirklich sehr gerne mag, eben genau aus diesem Grund des Queer Normal, von dem du, Andrea, schon gesprochen hast, das ist Vigil. Die Hauptrolle spielt witzigerweise dieselbe Schauspielerin, das ist die Saran Jones. Und die ist eine super hochdotierte Ermittlerin bei Scotland Yard oder irgendein Geheimdienst. Ich glaube, es ist mehr als Scotland Yard, weil sie eben in höchsten Kreisen ermittelt. In der ersten Staffel geht es um ein U-Boot, wo ein Mord passiert. Und sie hat eine Frau, also die Amy Silver, begibt sich dann auf das Boot und ermittelt dort. Und an Land ist ihre Frau, die auch im selben Verein arbeitet wie sie. Und die kommunizieren privat und beruflich. Und das Schöne oder was anders ist, ist, dass diese Beziehung nicht scheitern muss. Weil das heißt ja ganz oft, also dass die erfolgreiche Frau eben halt dann mit einem Mann ist und der Mann akzeptiert es nicht und dann gibt es Eheprobleme und bla. Könnte man jetzt glauben, also bei Gleichgeschlechtlichen muss das auch so sein und es ist aber nicht, sondern die halten super zusammen und treiben eben halt die Ermittlung voran und stellen auch alle Ermittler eigentlich bloß und das finde ich super.
Aber was du jetzt sagst, das bringt uns vielleicht so einer weiteren Schaustrategie, das ist so, ich höre da schon sowas raus wie so eine Faszination für eine Schauspielerin oder vielleicht fast für einen Schwarm, liebe Doris, weil das, ist schon, ja, das ist schon etwas sehr Verbreitetes auch und das ist etwas, was mich persönlich auch immer wahnsinnig fasziniert und ich kann da berichten von der Serie Borgen, also ob ihr euch an die noch erinnern könnt, ich war derartig verliebt in die Hauptdarstellerin und ich weiß nicht einmal den Namen der Schauspielerin, das war mir alles komplett egal, ich war einfach, bitte.
Den weiß ich, den merke ich mir bitte, auf ewige Zeit. Sitze Babette Knutzen.
Ja, so ist es, genau. Und das war so intensiv, dass ich auch, wenn ich nicht geschaut habe und im Alltag unterwegs war, irgendwie, sie war immer präsent, sie war immer bei mir. Es war wirklich, it was a crush. Ja? Und das ist auch, ich glaube, das ist total was Wichtiges. Ja? Also, dass wir nicht immer auf die Serientexte schauen, ja, und wo wird da wie was dargestellt und so, sondern wir müssen das auch ernst nehmen, nämlich uns als Zuschauende oder die LGBTIQ-Community als Zuschauende und was da affektiv mit Fernsehtexten passiert, die eben überhaupt keine Intention vielleicht haben, sich an ein queeres Publikum zu richten. Und das finde ich oft, mir bereitet das noch viel mehr Freude. Da gibt es auch noch andere Sachen, die man da zitieren könnte. Nashville zum Beispiel mit der wunderbaren Connie Britton oder Ozark mit der Laura Linney. Die habe ich auch ähnlich begeistert.
Ich war total in Shane verknallt aus The L-Word. Von der hätte ich mich aufreißen lassen, aber sowas.
Tja, da warst mich du, glaube ich, die Einzige auf der ganzen Welt, die in Shane verknallt war.
Ja, ich weiß. Ich bin mir dessen bewusst. Andrea scherzet. Ja. Michael, jetzt musst du raus.
Was ich überlege schon die ganze
Wir haben gelernt
Zeit.
Das letzte Mal, das sind parasoziale Interaktionen, genau, nämlich, ja. Also die in die Realität hinüberreichen. Michael, ja,
spontan fällt mir ein, wir haben letztens, Doris, darüber schon gesprochen, auf Pedro Pascal können wir uns alle einigen. Und da bin ich irgendwie auch ganz Teenage-Crush-mäßig, wenn der irgendwo auf Social Media wieder im popkulturellen Kuh landet. Und
du wärst einer gern aus The Last of Us. Und wenn es ein
Zombie
wäre.
Der ihm nachläuft, ja. Nein, aber ich finde, der strahlt sowas total Untoxisches aus und irgendwie auch, weil man ja nicht genau weiß, in welche Richtung der orientiert ist und man muss das ja auch nicht wissen, aber der ist irgendwie, ich glaube, der ist super und fesch obendrein.
Und sicher ganz lieb.
Ja, ich glaube, das klingt so ironisch. Ich glaube, der ist wirklich lieb.
Nein, ich glaube auch, dass der lieb ist. Ja?
Die Fashion sind doch immer lieb.
Genau, ich weiß. Das ist ja nichts Neues. Wir haben über New and Cool gesprochen. Reden wir über Alt und Uncool. Was sind die schlimmsten Queer-Serien?
Ich wollte auch gerade sagen, also jetzt müssen wir aber auch an den Anfang gehen. Ne? Ja. Der Anfang ist, aber das hattet ihr sicher schon ganz oft in eurem Podcast, der Anfang der Serie ist natürlich Dallas und Dynasty. Ne? Und da habe ich auch ein bisschen die Doris schaut, verwundert.
Ich kenne die auswendig, aber es fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, wer also, da...
Warte. Dallas ist ja die frühere, ne? Also wir erinnern uns, Texas und so weiter. Und da gibt es wirklich eine ziemlich schlimme Nebenerzählung, wo Lucy, also die Schwester von J.R., die blonde Lucy einen Verlobten hat und der Verlobte dann die Verlobung auflöst und Bobby Ewing gesteht, er muss das tun, weil er homosexuell ist und er hätte es probiert mit Lucy, aber er wird kein anderer und dann sozusagen entzündet sich dieses ganze Drama an Homophoben, allem, was es da zu bieten hat. Und das sehen wir in Dallas. Also sozusagen diese ganze Abwertung, Verachtung, Scham, also Scham von allen, ne? Mhm. Lucy, aber auch der Verlobte. Und dann haben wir Dynasty, also etwas später.
Das ist mir jetzt eingefallen. Steven. Ja,
Stephen. Stephen Carrington.
Böse, ja.
Und Stephen Carrington ist sowas wie die, also das Urbild eigentlich des schwulen Sohnes in der Familienserie und auch wieder hier ausgestattet mit allem, was an homophoben Charakteristika dazugehört, mit Scham und so weiter.
Oder
wie eine Krankheit. Ja. Er selbst will es eigentlich nicht sein, sonst sowieso auch niemand. Auch dieses, was mich da immer beschäftigt hat, eigentlich war dieses Verhältnis zwischen Vater und Sohn, das einerseits natürlich von Hass und Verachtung geprägt ist seitens des Vaters, aber auch da ist so eine Chemie zwischen den beiden, ja, die so was Homosoziales auch ist, ne? Also ist vielleicht der Vater doch auch irgendwie verliebt in den Sohn. So, ne? Also das ist alles ganz gruselig und schlimmer geht's eigentlich gar nicht mehr. Und man schaut das so an und man vergisst das eigentlich, dass das da eine Rolle spielt. Und doch kriegt man es quasi gefüttert. Also ich habe das ja gesehen, wann war das? 80er Jahre, da war ich ja noch ganz jung. Also so ganz jung auch wieder nicht, aber
naja,
doch,
schon,
naja, also, Teenager, wir waren jung. Und dann, wir waren jung und haben vielleicht gar nicht so genau gewusst, was da gespielt wird, aber
ja.
haben halt das mitgenommen, ne?
Ja, und dann kam Carsten Flöter, Lindenstraße.
Dann kam natürlich die Lindenstraße und das ist das Faszinierende, finde ich, an diesen Long-Durée-Serien. Lindenstraße ist Enders. Aber auch, und da müssen wir noch drüber sprechen, ob ihr wollt oder nicht, der Bergdoktor, dass wir durch diese langen Familienserien Beziehungsgeflechte bekommen, wo kleine Sätze, kleine Gesten ganz viel bedeuten, weil wir diese Personen seit Jahren oder Jahrzehnten schon kennen. Und das ist einfach wirklich ganz groß. Und ja, Carsten aus der Lindenstraße war schon war paradigmatisch, ne? Weil
ja,
das,
die Kronenzeitung hat berichtet.
Genau, ja.
Aber was war mit dem Bergdoktor?
Genau, ja.
Wirklich, ja,
Leute.
Nein, also der Bergdoktor ist an mir vorübergegangen.
Also der Bergdoktor hat, ich glaube, es ist Staffel 14, wo es wirklich ein lesbisches Subthema gibt, also wo eine Ärztin aus dem Krankenhaus sich als lesbisch herausstellt und das wird auch, das ist zwar einerseits ein Comic Relief, weil der andere Arzt so irgendwie auf sie gestanden ist und die Ehe war da schon quasi bedroht von dieser Verliebtheit, aber dann doch sozusagen kann das ja gar nicht gehen, weil die glücklich lesbisch ist, gut. Und dann gibt es immer wieder Folgen im Bergdoktor, die wirklich, also ich muss sagen, bemerkenswert gescriptet sind. Da gibt es eine Doppelfolge mit zwei alten Männern, zwei 70-jährigen Männern, die als junge Männer eine Beziehung hatten und die einander wieder treffen. Und das ist wirklich, also was sozusagen deutsches Fernsehen betrifft, eine sehr bemerkenswerte Folge, die man sich unbedingt anschauen muss, weil hier auch, da gibt es auch immer wieder Rückblenden und es ist sozusagen, einerseits wird so diese innere Homophobie, dieser innere Kampf sozusagen dargestellt und es wird aber auch vom Umfeld, also vom Martin Gruber und seinem Bruder, die das als Jugendliche mitgekriegt haben, da wird auch irgendwie immer gezeigt, wie die das gesehen haben, ist wirklich eine total interessante und komplexe Angelegenheit. Also überraschend komplex für sozusagen dieses Szenario und insofern bemerkenswert.
Der Bergdoktor, die unterschätzte Größe in der queeren Welt.
Ja, anscheinend. War mir nicht bewusst. Ich muss noch nachfragen, du hast gesagt, eben bei diesen langlaufenden Soap Operas im weitesten Sinne, dass dann jeder kleine Satz eine große Bedeutung hat. Kannst du da ein Beispiel dafür nennen oder was bedeutet das konkret?
Also das ist, glaube ich, Lindenstraße ist da wirklich das beste Beispiel. Ich bin kein, wie heißen eigentlich diese Lindenstraßen-Fans, so wie die Trekkies von Star Trek, die Lindys?
Die
oder
Lindys.
So,
ja.
Also ich bin kein Lindy.
Schon ins Alter gekommen.
Ja, ich bin keine Lindy.
Linderum.
Ich hatte einmal eine Phase, ein Jahr oder so, wo ich Lindenstraße geschaut habe und es ist aber wirklich so, na, du steigst irgendwann ein und eigentlich macht nichts Sinn, weil man ja diese Geschichte nicht kennt. Dann braucht man jemanden, der sie erklärt, im besten Falle, und wo wirklich dann ja auch in den Dialogen immer Bezug genommen wird auf die innerdiegetische Vergangenheit. Und somit werden ja die Fans, die Lindys oder die Trekkies,
ab jetzt Lindys,
ab jetzt Lindys, bedient, ne? Weil das ist ja auch der große Schaugenuss, dass man da diese Referenzen erkennt und diese kleinen Geste, kleinen Wörter.
Wie siehst du denn die Queerness in österreichischen Serien der Gegenwart?
Das ist natürlich ein Thema, da könnten wir uns nicht so lange unterhalten. Es gibt Biester, wo gerade meine Kollegin mich darauf aufmerksam gemacht hat, wo es eine queere Figur gibt. Ansonsten haben wir in den, also was weiß ich, Vorstadtweibern oder in diesen Serien, in diesen eher aktuelleren, ist jetzt eher weniger, ne? Also nicht jetzt meines Wissens Song Contest, da sind wir immer gut vertreten, ja, was die Queerness betrifft, aber...
Das ist schon erstaunlich, oder? Ich meine, dass man das nicht darauf keinen Wert legt, ne? Weil wenn man jetzt beispielsweise Serien aus Deutschland hernimmt, ja, da ist es, also würde ich jetzt einmal sagen, die Präsenz ist gegeben, sie ist vorhanden. Also in allem, ja. Also wenn ich jetzt diese ZDF nehme, und natürlich auch die jüngeren Serien, ja, ich würde es auch nicht, aber beispielsweise eben, dass man zum Beispiel sowas wie in eine Serie wie Die Chefin eine permanente queere Figur reinschreibt, na, nichts einfacher als das, würde man meinen, oder? Aber es passiert nicht, ne?
Das beobachte ich auch, ja. Also es gibt immer wieder eine Tatort-Folge, auch eine Österreich-Tatort-Folge, wo es eine... Oft muss man leider sagen, nicht wahnsinnig gut gescriptete queere Szenerie oder so gibt oder eine Disposition. Also da gab es, ich glaube, im letzten Jahr gab es einen Tatort, einen Grasnitzer Tatort, wo es ein queeres Opfer gab, aber wo schon auch ganz gut dargestellt wurde. Also sozusagen die, nicht, ne, das Opfer wird oder die queere Person wird nicht Opfer seiner eigenen Queerness, sondern der homophoben Umwelt. Also ich glaube, da ging es um einen Geliebten, der sich nicht outen konnte und erpresst wurde und so, ne? Also, aber auch wieder ein eher klassischer Topos, ja.
Also, aber woran liegt denn diese Rückständigkeit? Also, dass man darauf keinen Wert legt, dass das vorkommt. Diversität ist so in, oder?
Naja, jetzt könnte man natürlich sowas Plattes sagen wie... Katholizismus, rechte Gesinnung. Also es ist schon, Österreich ist jetzt nicht ein gesellschaftspolitisch, würde ich mal sagen, an der Avantgarde der Progressivität stehendes Land, wo quasi auch Gesetze gegen die Diskriminierung von queeren Menschen seit Jahrzehnten abgeschafft wurden. Also ganz im Gegenteil, von sich aus wurde in Österreich überhaupt nichts abgeschafft. Das wurde alles erzwungen vom Europäischen Gerichtshof. Ich glaube, das sind schon auch, das spiegelt sich ja wieder. Also das Filmemachen, das Fernsehmachen ist ja Teil einer gesellschaftlichen Disposition, ne?
Mich wundert es schon ein bisschen, weil ich würde jetzt mal behaupten, gerade beim ORF in der aktuellen Situation gibt es, also was die Programmdirektion betrifft, durchaus auch Leute sitzen, die man als ja, fortschrittlich sehen kann. Ja? Deswegen ist es mir ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Rätsel, ja, warum da nicht mehr passiert.
Ja, also liebe Doris, du sitzt an der besseren Stelle hier,
okay,
um da mal nachzufragen.
Muss ich wieder die Arbeit machen?
Ja, ich fürchte, weil da sind wir in der Film- und Medienwissenschaft, also die Fragen, die können wir immer schlecht beantworten. Ja. Das sind die aus der Publizistik auch gefragt.
Aber deine Beobachtung ist schon die, dass Österreich in diesen Belangen einen Rückstand aufzuweisen hat. Das kann man jetzt aus filmwissenschaftlicher Sicht durchaus behaupten.
Ja, also was die Serien betrifft, auf alle Fälle. Man muss aber auch sagen, dass es vielleicht ein Stück weit genrebedingt ist. Also die Serien, die in Österreich lange leben, haben immer einen Comedy-Faktor. Also auch eigentlich fast alle Krimi-Formate haben sozusagen das Comedy-Sidekick. Also das ist auch, ich finde das auch immer schwierig sozusagen. Ja, danke. Und in so einem rhetorischen Framing ist man eigentlich froh, Weißt du, dass da keine queere junge Kollegin oder ein Leichenbeschauer, der schwul ist, vorkommt, ja, weil man möchte es gar nicht ausmalen, wie sie dargestellt werden.
Ja. Ich finde ja auch, ich möchte noch zu der Klischeefalle irgendwie das Sex and the City-Universum ins Spiel bringen, obwohl das ja irgendwie auch als so eine zumindest Gay-Icon-Serie gehandelt wird. Aber eigentlich ist die Darstellung total aus meiner subjektiven Warte irgendwie teilweise problematisch. Es gibt halt auch das Klischee des schwulen besten Freundes, der aber irgendwie auch ein bisschen sowas Albernes immer hat, Stanford. Oder bei And Just Like That finde ich es überhaupt extrem schwierig. Da werden wirklich alle so Checkboxen abgearbeitet. Da gibt es die Tochter von Charlotte, Rose bzw. Rock, die dann, ich weiß nicht, ich glaube, Agender sich outet, aber das ist alles so anbiedernd in meiner Wahrnehmung. Oder auch Jay, die Non-Binary Podcast-Person, finde ich auch, also das strotzt alles nur so von Klischees, obwohl das zeitgenössisch ist. Wie siehst du denn das, Andrea, als Fachfrau im
Ja, also da bin ich also ganz bei dir. Also das ist auch, da wird einfach bedient. Das ist auch, glaube ich, geschuldet einem Drehbuchschreiben, das wirklich hier also Boxticking betreibt und da, wo auch nicht Leute mitwirken, ja, also die da sozusagen eine tiefere Agenda hätten oder so. Also interessanter, muss ich sagen, finde ich sowas wie Modern Family, wo dieses schwule Paar, das ist ja Comedy, ne? Das ist Sitcom, das ist auch überzeichnet, das ist auch klischeehaft, aber die zeigen, das ist irgendwie doch interessant, ja, weil die zeigen einerseits so eine ganz, diese heterosexuelle Normalität, auf schwul, ja, also ein schwules verheiratetes Paar, gut situiert, adoptieren eine Tochter, aber die zeigen eine Art von Männlichkeit, die doch quasi sowas wie eine Alternative zu heterosexueller Männlichkeit ist und nicht eine quasi minderwertigere oder so, ne? Das ist das eine. Das andere ist, es werden da doch viele Themen auch durchexerziert, was Ablösung von der Vaterfigur betrifft, was auch sozusagen dieses Outsein, auch diese wunderbare Tuntigkeit, ja. Also das ist sozusagen, also diese Hyperfemininity, die so in Verruf geraten ist und die wir hier aber in so einer zeitgenössischen oder so ganz zeitgenössisch ist es auch nicht mehr, Art und Weise sehen. Also das finde ich, ich kann mir das total gut anschauen. Ich finde es auch schreiend lustig oft und das finde ich irgendwie interessanter. Ja.
Was wir im Zusammenhang mit der ganzen Thematik auch noch besprechen sollten, ist der Begriff der Queer-Coded-Figuren. Was versteht man denn darunter und hast du da ein Beispiel dafür?
Also Queer-Coded, ja, es ist jetzt nicht so in meinem Wortschatz, ehrlicherweise. Also ich würde da Queer-Coded vielleicht auch im Sinne von einem diffraktiven Schauen sehen.
Was bedeutet diffraktiv?
Naja, das heißt, wenn wir in Texten mehr die Relationen sehen, also sowas wie Intertextuelles. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, vielleicht kommen wir dahin. Wenn ich mir heute sowas wie Flashdance anschaue, das ist kein queerer Film. Das ist eigentlich ein Tanzfilm, der eine Rom-Com ist, wo in ziemlich antifeministischer Art und Weise der Boss einer Frau ihr dazu verhilft, dass sie ihren Traum leben kann und nur dadurch, also so.
Aber wenn Jennifer Beals, what a feeling.
Aber dann haben wir, genau. Dann ist Phänomen Nummer eins, ganz oft vergessen wir, dass es da diesen Typ gibt. Ja? Wir erinnern uns an Flashdance, denken nur an Jennifer Beals und haben komplett vergessen, dass da noch sein Mann mitspielt. Gut, das ist schon so, da wird was kodiert. Dann geht es weiter natürlich mit, wenn wir das heute anschauen, haben wir L-Word im Kopf und Jennifer Beals ist L-Word und wird zwar immer noch keine lesbische Schauspielerin, aber ein starker Ally und na, es beginnt eine Kodierung. Retrospektiv ist auch ein Phänomen, das mich wahnsinnig interessiert. Mhm. Also wir schauen ja immer auch in einer historischen Kontingenz, also in einer historischen Unterschiedlichkeit. Und das muss man damit bedenken. Und dann haben wir jetzt noch dazu den Film von Kat Rohrer, What a Feeling, die erste österreichische lesbische Rom-Com 2024. Also auch arg, ne? Wenn man das einmal so theoretisch formulieren darf, auch arg, dass es so lange gedauert hat. Und da spielt dieser Song und auch Jennifer Beals wieder eine assoziative Rolle. Und das, glaube ich, könnte man unter queere Kodierung auch verstehen. Ja.
Mir sind da irgendwie die Disney-Bösewichte eingefallen. Also die Meerhexe Ursula, die von Drag Queen Divine inspiriert ist, oder Jafar, der böse Zauberer in Aladdin, oder Scar, der Bruder von Mufasa in Lion King. Die haben alle irgendwie so Eigenschaften von, in dem Fall, schwulen Männern, die irgendwie dann quasi als negative Eigenschaften des Bösewichts irgendwie dargestellt werden. Die sind nicht dezidiert queer, aber eben queer-coded, das meinte ich damit. Ja. Ist das ein Phänomen, das...
Klar, ja, das ist sozusagen... Ja, klar, das ist auch... Also das kennen wir noch aus Zeiten des Hays Code, also wo sozusagen in Hollywood jedwede Assoziation von sexueller Aktivität, gar schon homosexueller Aktivität, verboten wurde in einer Art Selbstzensur und die queeren Inhalte nur mehr angesprochen oder alluded oder nur mehr assoziativ ganz in der Ferne dargestellt wurden, auch Zauberer von Oz oder so, das sind dann auch diese Beispiele, wo auch offen schwule Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren das irgendwie rein schwindeln, ja, und das gibt's definitiv bis heute und da gibt's natürlich auch Leute, die sich da sehr, sehr gerne mit dem auch beschäftigen und das zu dekodieren versuchen. Ich finde das immer nicht ganz unproblematisch, weil man einerseits da sehr oft diese negativen Klischeebilder quasi aufstöbert und auch in der Interpretation dann reaktualisiert und weil man andererseits da oft so einen biografischen Ansatz wählt, ne? Weil man sagt, okay, da war ein Drehbuchautor, der war schwul und der hat das da reingeschrieben, reingeschwindelt und ja, das mag sein oder auch nicht und ich bin ja immer so jemand, die von ganz stark von den Rezeptionsweisen herkommt. Mhm. Und wenn man das sieht, dann ist es da, ja, aber wenn man es nicht sieht, dann halt nicht. Womit wir wieder beim Berg. Ja.
Du hast vorhin schon L-Word angesprochen. Eben, es gibt ja auch diese Serien, die quasi unter Anführungszeichen für ein queeres Publikum geschrieben worden sind. Eben zum Beispiel auch Queer as Folk oder aktuell Overcompensating oder Heartstopper hatten wir auch schon. Kann man das so als Queer Spaces im Bewegtbild verstehen oder ist das vielleicht irgendwie eine auch problematische Abschottung, die da passiert? So quasi die Queeren haben ihre eigenen Serien und die anderen die anderen.
Also die L-Word war schon eine Ausnahme und wirklich paradigmatisch auch für die, auch was die Produktion betrifft. Weil da haben wir eine doch mit relativ viel Geld produzierte Serie, die auch vielen Regisseurinnen und Regisseuren des Queer Cinema eine Arbeit gegeben hat, also so muss man es einfach auch einmal sagen, die auch Schauspielerinnen wirklich bekannt gemacht hat. Daniel C. zum Beispiel ist auch eine wichtige Figur her und wo, glaube ich, schon was umgesetzt wurde, was ganz neu war. Und es war sicher sowas wie, wenn du sagst, ein Queer Space, ne? Weil das ist natürlich, also eine Freundin aus L.A. hat eben gesagt, das ist so absurd, die treffen sich die ganze Zeit. In L.A. trifft sich niemand, weil man so weit auseinander wohnt. Wie soll das gehen, dass man sich da ständig in so, ne? Also eh klar, also eine komplette Utopie und insofern ein Paradies, ja? Also ein Lesbenparadies, dass wir uns imaginieren und dafür natürlich wichtig ist, ja, also dieser Fantasy-Aspekt. Und
über die Fortsetzung muss man schweigen, oder?
Findest du? Na, also, ja, findest
wird,
du?
Na, wird so generell, also teilweise schon, ja, weil teilweise fällt mir da schon einiges ein, was ich nicht so spannend gefunden habe und eher...
Von der Darstellung her oder vom...
Von den Plots. Mhm. Also die Nachfolgerinnen habe ich alle, vielleicht hängt das auch mit meiner Shane-Narrischheit zusammen, aber die haben mich alle nicht interessiert.
Zu wenig Shane, ja. Also ich habe es schon ganz gut gefunden, wie da die Generation Z quasi auf den Plan tritt und wie wir auch Non-Binary-Thematiken und Trans-Thematiken und wie wir natürlich auch eine Form von Intersektionalität sehen, die, also das ist schon, finde ich, ganz gut gemacht gewesen auf der Drehbuchebene, aber ja.
Es war mehr Soap einfach, es war viel mehr Soap.
Ja, na gut, also über L-Word müssen wir eine eigene Folge machen, glaube ich. Also das ist ja, das muss man alles auch nochmal anschauen, glaube ich.
Macht
ich
ja nichts.
Ich habe da viel vergessen. Ja. Aber da gab es doch diese eine Staffel, wo alles quasi
driften ab.
Ja, wir driften ab, wo alles so, egal.
Wo war's?
Wo alles so auf der Metaebene war, ne? Wo die das gefilmt haben. Die haben Jenny Schecters Roman über die L-Word verfilmt. Und das war alles am Set. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Das war, ja.
Nein, aber es ist wirklich schon lang her. Ja. Aber gut,
mach mal eigene Folge.
Ja, mach mal eigene Folge.
Ist gescheit, dass man das vergisst.
Ja. Einen Hinweis, einen überraschenden Hinweis, Andrea, hast du uns gegeben. Darauf wären wir so von selber auch nicht gekommen, dass nämlich Kevin Costner eine in der lesbischen Community sehr beliebte Figur, soll ich sagen, ist. Woher kommt denn das? Warum glaubst du, ist es so? Vor allem auch jetzt gibt es aktuelle Vorwürfe, er soll bei einem Dreh, soll er mehr oder weniger die Distanzregeln missachtet haben und eine Kollegin eine Vergewaltigung, wie sagt man, vorgezeigt haben. Ja. So, wie drehe ich eine Vergewaltigung und das auf unangemessene Art und Weise vermittelt haben. Wie ist Kevin Costner in der lesbischen Community einzuordnen?
Also das ist natürlich, nach der Vorlage kann man das eigentlich dann nur mehr abstreiten. Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, dass das so ist. Das ist so eine Behauptung, ich sag mal, die normative Kraft des Faktischen. Was bei Kevin Costner oder auch Bruce Willis zutrifft, könnte man benennen mit der Imitation von Female Masculinity. Also das sind Stars, die Männlichkeiten darstellen, die Butch-Männlichkeiten oder Butch-Weiblichkeiten von Lesben imitieren. Ja, so könnte man das sehen. Also man sagt nicht, Butch-Lesben imitieren Kevin Costner, sondern ich schaue mir Yellowstone an und sage, das ist eine billige, aber immerhin Abklatsch einer super Butch-Lesbe. Okay, toxisch mag sein, ja, aber natürlich ist das sowas wie so eine Stone-Butchness auch dran. Ne? Diese harte Schale, und ich rede jetzt nicht von dem Schauspieler, sondern wirklich von der Figur, ja, und auch nicht von der Persönlichkeit Kevin Costner, sondern was der da in dieser Serie Yellowstone darstellt. Also sozusagen dieser wilde Westen, dieser Cowboy, diese sozusagen Undurchdringbarkeit und aber auch eine Art von sehr, sehr versteckter Empathie, ja. Fähigkeit vielleicht auch, und das, da macht es irgendwie Klick oder kann es Klick machen. Und das ist, natürlich ist das auch irgendwie doof vielleicht, wenn man das sagt oder auch skurril, aber es ist eine, ich finde solche Lesarten oder solche Schaustrategien auch wichtig, weil sie so einer toxischen Männlichkeit auch an Kraft wegnehmen. Ja? Wenn wir sagen, was Kevin Costner da macht, das ist eine billige Imitation einer super lesbischen Butchness. Na? Das ist so, wie wenn man sagt, der Penis ist das Imitat des Dildos und nicht umgekehrt. Weil der Penis kann so viele Dinge nicht, die ein Dildo ganz wunderbar kann. Und das ist sozusagen die Perspektive.
Wahnsinn.
Großartig.
Ja, ehrlich. Ja, wir müssen anders denken. Und zwar von Anfang an. Was gibt es zur Darstellung und Repräsentanz queerer Menschen und Reality-TV zu sagen?
Ja, also mir fallen da so ein paar Sachen ein. Also einerseits, ne, das ist Bauer sucht Mann. Ja. Mann in dem Fall. Ja. Ne? Aber eigentlich viel mehr sowas wie diese Showformate wie RuPaul's Drag Race. Also ich glaube, das ist wirklich auch, was das Serielle betrifft, sehr diskursprägend, ne? Weil das hat einerseits Drag wirklich zu einer medialen Aufmerksamkeit verholfen und auch sozusagen eine Visualität und Ästhetik vom, was Fernsehen oder was diese Talente-Shows können, einfach auch gebracht, ne? Weil so spektakulär wie RuPaul's Drag Race, also da kann Heidi Klum ja sowas von, also
die Trans-Thematik, die Diskussion um Trans-Identitäten war ja da auch ein spezielles Thema, weil RuPaul da in die Kritik geraten ist, weil er nur Cis-Männer quasi als angemessen oder valide Teilnehmer gesehen hat, und das hat sich jetzt geändert.
Genau.
Und auch die ganze queere oder Gay-Lingo, also so spezielle Begriffe, wurden da ja auch irgendwie in eine breite Öffentlichkeit getragen durch die Show. Gibt es eine eigene Folge, liebe Zuhörer und Zuhörer?
Ah, okay, super, toll, sehr gut. Naja, und eins, finde ich, muss man auch noch erwähnen, und das ist die Schlagerszene. Na, super, also ja. Florian Silbereisen mit seiner Schlagershow, ist jetzt kein queerer Ort per se, glaube ich, aber einmal bin ich da wirklich beim Zeppen drüber gestolpert. Es war 2018, glaube ich, und es war just am Moment der erste Auftritt von Kerstin Ott in dieser Show, wo sie Regenbogenfarben singt. Ihr kennt das wahrscheinlich gar nicht, aber es ist sozusagen wirklich so, dass es mit Kerstin Ott eine absolut tolle Butch-Lesbe gibt, die sehr, sehr, sehr berühmt ist in dieser Helene Fischer-Schlagerwelt und die mit diesem Song Regenbogenfarben in dieser Show auftritt und ich mit meiner Frau vorm Fernseher gesessen bin und wir konnten es nicht fassen. Und das finde ich sehr spezielle Momente.
Und also, im Zelt haben alle mitgeklatscht.
Nein, nein, das ist ja nicht, das ist also, ja in der Showhalle, das ist in der Dortmundhalle oder was ist das?
Aber auch in der Dortmundhalle klatscht.
Ja, 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 na, da singen alle mit, da werden ja die, es ist ja Karaoke quasi, weil die Texte auch projiziert werden. Und das finde ich auch ganz, ganz spannende Momente. Also wenn man wirklich in einem homofeindlichen Mainstream-Setting diese Momente hat, wo etwas rausbricht, wo auch eine, also das ist auch was absolut Rührendes. Also finde ich leider vielleicht, oder das ist auch so eine Affektivität, die eben Fernsehen auch kann. Ja? Also das kann nicht nur das Kino, sondern das kann auch das serielle Fernsehen und das.
Ihr habt bei Florian Silbereisen geweint.
Ja, so quasi. Quasi.
Ja, wer hätte das gedacht? Bergdoktor, Schlager, Kevin Costner sind queere Themen.
Da legt man sich Andrea Breit ein und sagt, ich war so
unter das.
Zum Schluss, liebe Andrea, möchten wir von dir noch ein paar Empfehlungen für queere Serien, die ultimative Watchlist für den Pride Month quasi.
Das ist nicht einfach, weil jetzt haben wir ja eh schon alles durchbesprochen.
Einfach deine Top 3. Die man unbedingt schauen muss.
Genau.
Oder Entschuldigung.
Nein, nein, eh, also drei wären eh super. Ich meine, für einen Monat sind drei total wenig. Also welche hättest du?
Also Heartstopper, dann nachschauen, die L-Word, so alle Staffeln, um einfach wieder reinzukommen. Und dann Young Royals, über das haben wir gar nicht gesprochen. Das finde ich auch interessant. Gibt es auch interessante Nebenfiguren und ist auch gut zum Reinkippen.
Und super. Gentleman Jack.
Danke. Ja, und Gentleman Jack.
Ja, vielen Dank, liebe Andrea.
Ich danke euch. Vielen Dank fürs tolle Gespräch.
Ja, und auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank und Happy Pride. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Folgt uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Florentina Ebner an den Reglern und euch fürs Zuhören. Frohes Schauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Bye, bye.
Bye, bye.
Das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.